Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Vor der Länderspielpause fand er gestern noch statt, der 10. Spieltag der Handball-Bundesliga HBL. Die Flensburger, die haben nach dem Pokal aus sich wieder siegreich von der Platte verabschieden können, obwohl sie gegen Leipzig dann doch so das ein oder andere Problem hatten. Kiel und Magdeburg, die agierten souverän und die Rhein-Neckar-Löwen, die profitierten bei ihrem 28:25 Sieg über die Füchse Berlin davon, dass die Berliner vom Superglobe noch ziemlich viel Reisekilometer und natürlich auch ziemlich viele Spiele in der letzten Woche in den Knochen hatten. Wir dröseln mal das Handballwochenende auf mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Dann fangen wir auch gleich mit dem Duell Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin an, ziehen aber vorher noch Bilanz vom Superglobe, wo die Berliner ja in Doha bei der inoffiziellen Club-Weltmeisterschaft am Start waren, ins Finale kamen, dort aber gegen den FC Barcelona mit 24:29 verloren und damit den dritten Triumph bei dieser Handball-Club-WM inoffizieller Art letztlich nicht realisiert haben. 24:29 gegen Barcelona, du hattest am Freitag schon gesagt, sie gehen sowieso als Außenseiter rein.
Ja, genau. Sie sind halt Außenseiter reingegangen, aber haben es wirklich über 35 Minuten sehr, sehr gut gemacht, haben gut mithalten können, konnten sogar teilweise in Führung gehen mit 2 Treffern, sodass sie dort wirklich gut agiert haben. Aber dann hatten sie einfach dann in der zweiten Halbzeit eine Phase, wo sie 9 Minuten lang kein einziges Tor geworfen haben. Und da ging es dann von 15:15 auf 15:22 aus ihrer Sicht. Und da war das Spiel dann entschieden, weil die 7 Tore aufholen gegen Barcelona. Das ist quasi unmöglich. Da muss bei dir alles laufen und bei Barcelona darf dann gar nichts mehr laufen. So war es dann aber nicht. Die Barcelona hat das sehr gut runtergespielt, hat einen sehr starken Torhüter drin mit dem ehemaligen Flensburger Kevin Müller, der am Ende 15 Paranequote von 38% hatte und dafür ein Garant war, dass seine Mannschaft das gewinnen konnte. Sie hatten ihren besten Werfer insgesamt mit Victor Thomas mit 5 Treffern. Ansonsten war es sehr ausgeglichen, haben wirklich viele Spieler haben dort treffen können. Sogar jeder Einzelne durfte mal sich in die Torschützenliste eintragen. Während auf Seiten von Füchse man noch so ein bisschen gemerkt hat, okay, da sind noch so vielleicht ein paar Verletzungen zu viel. Jakob Holland hat wirklich einen starken Tag gehabt mit 8 Toren, 15 Öffel zwar dafür gebaut, also 7 Fehlwürfe auch gehabt, aber trotzdem ein guter Tag von ihm gewesen. Silvio Einfeld mit 8 Paraden, gute von 24%, ist jetzt okay, war jetzt nichts Besonderes. Und wenn zum Beispiel einen ganz, ganz schwachen Tag hatte, war Frederik Simak, der viel Verantwortung übernommen hat, aber bei 7 Versuchen nicht ein einziges Mal das Tor getroffen hat und die Wurfquote von 50% ist dann einfach zu wenig, um den Superclub zu gewinnen. Deswegen gehen wir am Ende Barcelona verdient, weil sie einfach die bessere Mannschaft waren über 60 Minuten, während die Füchse ja dann nach 35 Minuten einfach den Bruch drin hatten, dann nochmal ein bisschen eingefaltet haben, aber nie die Chance an dieses Spiel noch zu gewinnen.
Und die Füchse, die ging es dann nahtlos weiter. Kurz nach der Wiederankunft in Deutschland ging es dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim zur Sache und da verloren sie am Ende 25:28, eine Niederlage, die natürlich auch dem Kräfteverschleiß zuzuschreiben ist.
Genau, nicht nur dem Kräfteverschleiß verlängert, sondern der verletzten Situation, so muss man es ja sagen, wenn man mal guckt. Im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel gegen Lemgo fehlten Johann Koch, Kevin Struck, Christoph Reisky, Matthias Sachison und Fabian Wiede. Und vor allen Dingen die Rückkehr um rechte Position war das große Problem der Büchse, weil dort alle verletzt sind. Also sie mussten nämlich dann aus der Juniorenmannschaft mussten sie jemanden hochziehen mit Lennart Gliese, der dann auch als Ersatz dort für Hans Lindberg agiert hat, weil man einfach keinen mehr hatte, der dort hätte spielen können. Deswegen mussten 4 Spieler aus der zweiten Mannschaft bzw. aus der A-Jugend mitfahren. Und wir erinnern uns daran, Bob Hanning hatte vor in der Woche gescherzt, dass er eigentlich mit der A-Jugend dorthin fahren wollte, aufgrund dieser komischen Anrufzeit relativ zeitnah dann nach ihrer Ankunft wieder aus Katar. So war es teilweise auch, weil man einfach nicht genug Spieler hatte, die dort zum Beispiel standen. Deswegen war es für sie sehr, sehr schwierig. Sie konnten am Anfang wirklich gut reinkommen, mal mithalten können über weite Teile der ersten Halbzeit, weil wirklich die Löwen noch einige Schwächephasen hatten, so dann aber ab der 15. Minute, dann haben sie sich so nach und nach absetzen können. Da hat auch die Ansprache von Jakobsen gut funktioniert. Er hat gesagt, wir müssen näher an die Abwehr ran. Das haben sie dann auch gemacht, haben dann aber dann auch ein bisschen Probleme gehabt, dann gerade in der zweiten Halbzeit mit dem zweiten Kreisläufer, weil die dann wirklich gut geführt haben. Dann mit 7 Toren waren sie dann weg, die Löwen, beim 19:12 in der 40. Minute. Aber dann ist wieder so dieses Bruch ins Spiel gekommen. Das fällt diese Saison wirklich auf, dass die Rennen Neckar-Löwen es nicht schaffen, über 16 Minuten konsequent ihr Spiel durchzuziehen, sondern immer wieder Phasen haben, wo sie nicht konzentriert sind, wo sie sich zu viele Fehler erlauben. Und dann lassen sie damit nochmal die Füchse ins Spiel ran. Beim 24:22 waren es noch 2 Tore Abstand. Das war das erste Mal seit dem 8:6 in der 16. Minute. Und dann haben sich aber nochmal zusammengegriffen. Dann kam dann Andi Schmid, der dann die Entscheidung gesucht hat, dann auch dafür gesorgt hat, dass man dieses Spiel am Ende gewinnen kann. Der beste Werfer auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen waren Jannik Kohlbacher und Alexander Peterson, während auf Seiten von den Füchsen Berlin Jakob Holm, Val Jalous und auch Miljan Marzenic, die beiden Kreisläufer natürlich, und der rückkommende Jalous, die der 5 Treffer jeweils hatten. Also von daher, die drei waren gut, aber man hat einfach gemerkt, die Füchsen, da fehlt so ein bisschen Auswechselmöglichkeiten. Die Tote waren okay, Malte Semisch 7 Paranequote von 28%, Leber hat er nur 2 Paranequote von 16%, jetzt nicht ganz so stark. Dann gegenüber Andreas Palik mit 12 Paranen, 37% Quote. War noch ein Garant dafür, gerade auch in entscheidenden Phasen, dass die Löwen das Spiel gewinnen können. Am Ende ein bisschen glücklich dann, weil sie nicht zu viele Fehler erlaubt haben, aber einfach verdient, weil die Füchse einfach nicht in voller Mannstärke angetreten sind und deswegen fehlen hier dort einfach die Spieler, um die Rhein-Neckar-Löwen zu besiegen.
Deshalb stehen die Füchse aktuell auf Rang 6 in der Tabelle. Die Mannschaft aus Mannheim, also die Rhein-Neckar-Löwen, die stehen auf Platz 4, haben sich da mit 7 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage eingerichtet und haben damit natürlich auch noch weniger Spiele bisher bestritten als die Mannschaften, die vor ihnen stehen. Kiel und Magdeburg jeweils 11, Flensburg 10 Spiele. Dann lass uns auf die Flensburger auch gleich gucken. Die haben ja unter der Woche gegen Magdeburg im Pokal verloren, sind dort ausgeschieden, aber in der Bundesliga, in der HBL, da bewahren sie weiter die weiße Weste, feiern den 10. Sieg im 10. Saisonspiel, aber mit 2021 in Leipzig gewonnen. Das ist erstmal gut, aber es war dann doch so, dass doch einiger Sand noch zwischendurch wieder im Getriebe war. Der Trainer Mike Machulla hat gesagt, wir machen uns selber das Leben so ein bisschen schwer, weil wir unsere Serie unbedingt halten wollen. Wäre es nicht vielleicht manchmal ganz gut, wenn man dann doch mal eine Niederlage kassierte, um dann eben diesen Druck irgendwie wegzukriegen, auch wenn es natürlich eigentlich ein schöner Druck ist.
Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ob du unbedingt verlieren möchtest. Natürlich, ich kann ja natürlich da dort nachvollziehen, man muss wirklich so sagen, dass sich die Flensburg in den letzten beiden Spielen so wirklich, oder in den letzten Bundesligaspielen so ein bisschen durchschleppen. Also es ist jetzt nicht das super explosive Spiel dort, auch dieses Spiel jetzt gegen Leipzig, da haben sie wirklich sehr, sehr schwer getan, und was sehr, wirklich sehr auffällt, sie machen einfach viele technische Fehler noch teilweise, also Abspielfehler, einfach auch technische Art, die man einfach sich nicht erlauben sollte in der Bundesliga, um das zu gewinnen. Wenn man sich das mal anguckt, in der ersten Halbzeit waren die sogar mit fünf Toren teilweise zurück beim 9:4 gegen Leipzig, und da hat man gemerkt, die bauen noch ein bisschen, um das Spiel reinzukommen, sind dann besser reingekommen, konnten dann auch den Abstand entsprechend verkürzen und sind dann wirklich dann ran gewesen über das ganze Spiel, aber haben sich dann nicht absetzen können großartig. Also die haben dann beim 19:20 konnten die zum ersten Mal wieder vorlegen. Das war schon sehr, sehr lange her, muss man ganz klar einfach so sagen, weil die Leipziger das sehr, sehr gut gespielt haben, haben wirklich einen starken Tag gehabt, auch wenn sie dann zwischenzeitlich mal eine 11-minütige Torflaute mit dabei hatten, aber sie waren immer dran. Sie hatten eine gute Abwehr dort hinten, auch einen guten Torhüter drinnen mit Milos Potera, der am Ende 9 Paraden hatte, einen guten Tag erwischt dort, und natürlich auch gerade im Angriff hatten sie 2 sehr, sehr gute Werfer in Philipp Weber mit 9 Treffern und Franz Semper mit 7 Treffern. Die waren wirklich sehr, sehr der Garant dafür, dass man das Spiel ausgeglichen gestalten konnte. 16 Tore, der 20 Tore geworfen, also gerade über die beiden lief es dann wirklich sehr, sehr in der Offensive, während auf Seiten von Flensburg das sehr ausgeglichen war. Sie hatten einen guten Torhüter, Benjamin Buric mit 10 Paraden, eine Quote von 34%, war ein wichtiger Faktor auch den hinten raus, um dieses Spiel dann für sich zu entscheiden. Ihr bester Werfer war Magnus Jondal mit 7 Treffern, ganz, ganz wichtig gewesen, dass er dort sich einige wichtige Bälle genommen hat. Rasmus Lauge-Schmidt mit 4 Treffern war auch gut dabei, Goran Johannesson mit 4 von 10, es ist okay. Wichtig sind die 4 Tore, die 6 Fehlwürfe, muss er daran arbeiten, dass es besser wird, und man merkt wirklich Flensburg an, da ist irgendwie in den entscheidenden Phasen sind sie dann da, aber vorher tun sie doch wirklich sehr, sehr schwer und die machen dieses Spiel unnötig spannend. Man merkt auch bei Leipzig, dass sie, glaube ich, nur irgendwie zu Hause ein bisschen drankommen können, weil sie haben ja dort auch schon wirklich sehr gut spielen können gegen Kiel, aber haben dann in Kiel keine Chance gehabt. Deswegen, Leipzig spielt gerne zu Hause, kann diesmal aber leider nicht gewinnen, weil Flensburg wirklich hinten raus dann konzentriert war, sich die entscheidende Situation einfach besser ausgelöst hat und dann am Ende das Spiel gewinnt.
Und zwar zum 10. Mal in dieser Saison für Leipzig, am Ende die 8. Niederlage im 10. Spiel, einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, und mehr als Platz 16 ist dann natürlich nicht drin. Damit liegen sie einen Platz schlechter als HC Erlangen. Die haben immerhin schon zweimal gewonnen in dieser Saison. Allerdings am Wochenende gab es nichts zu holen. 25-31 in Magdeburg verloren. Für die Magdeburger muss man sagen, Tabellenzweiter, Pflichtaufgabe erfüllt.
Genau, Pflichtaufgabe erfüllt und sie mussten auch wirklich dann teilweise sehr, sehr kämpfen, dass sie dieses Spiel gewinnen, weil wirklich Erlangen gut dagegen gehalten hat, gerade in der ersten Halbzeit war es wirklich ein ausgeglichenes Spiel über große Teile, da war es beim 11:7 zum ersten Mal die 4-Tore-Führung, so in der 25. Minute, also von daher haben sie es dort sehr ausgeglichen gestalten können, die Erlanger, aber haben dann so ein bisschen profitiert, dass sie einfach zu viele Fehler gemacht haben und auch zu viele 2-Minuten-Strafen gemacht haben, also 7 2-Minuten-Strafen, das ist zu viel, damit kann man gegen Magdeburg nicht gewinnen und dann verlieren sie früh in der zweiten Halbzeit Nikolai Link mit der dritten 2-Minuten-Zeitstrafe und dann hat sich die Magdeburg absetzen können, dann auf 4 Tore sind sie davon gezogen und dann beim 21:15 war es dann so ein bisschen, ja schon klar, okay, jetzt geht es in die entscheidende Richtung und da war auch der Matthias Musche schon da und muss mal sagen, Matthias Musche ist wirklich im Moment heiß wie Frittenfett, also das muss man ganz klar sagen, wieder mal besser Werfer auf Seiten der Magdeburger, 16 Tore und er hat bisher nach 11 Spielen 107 Treffer erzielen können, eine unglaubliche Quote, wenn er die beibehalten würde, ich habe mal gerechnet, würde er am Ende der Saison bei 330 Toren stehen und das wäre ein neuer Rekord, damit würde er den Rekord von Kyung Shin-yeon aus dem Jahr 2000 brechen, der damals 324 Tore erzielt hat und das ist natürlich unglaublich und er war gerade dann hinten raus ein entscheidender Faktor, hat dann beim Abwehr 21:15 7 Treffer von da erzielen können und dann auch dafür gesorgt, dass man am Ende das Spiel gewinnen kann, weil sie wirklich dann konsequent gespielt haben, einen guten Torhüter drin hat mit Janik Green 11 Paranequote von 30%, dagegenüber Nicolas Kotzigalis auch mit 11 Paranequote von 26% dort, aber er war eine Garant dafür, dass man dranbleiben konnte, dass es dann nicht zu groß wurde, weil er allein sich auch wirklich sehr, sehr schwer getan hat, in der Abwehr dann noch gegenzuhalten, hat ihren besten Werfer in Christopher Steinert mit 7 Treffern und am Ende hat Erlangen sich gut verkauft, aber man konnte einfach nicht mithalten, weil Magdeburg die beste Mannschaft ist, besser im Moment einfach drin ist, mehr Selbstvertrauen besitzt, dass man mit Erlangen so ein bisschen anmerkt, da fehlt es einfach im Moment dran.
Magdeburg besser und besser auch als der THW Kiel. Aktuell in der Bundesliga-Tabelle zweiter Magdeburg mit 20:2 Punkten, vor den Kielern mit 18:4 Punkten. Beide haben 11 Spiele bestritten, die Kieler aber einen Sieg weniger als die Magdeburger eingefahren. Aber an diesem Wochenende, da war es dann irgendwie Gleichschritt, denn auch die Kieler gewinnen mit 31:25, schlagen den VfL Gummersbach und feiern den 7. Sieg in Folge. Also in Kiel hat es offensichtlich wieder Klick gemacht.
Genau, und da hat es wirklich jetzt wieder Klick gemacht, aber sie haben dort wirklich auch gebraucht, um das Spiel vernünftig reinzufinden. Es war dann beim 13:0 stand es dann 7:7. Da war es noch etwas überraschend, da hat wirklich in der Phase Gummersbach gut mithalten können, haben sich von der 3-2-1-Deckung dort nicht zu sehr irritieren lassen, haben immer wieder Lösungen gefunden, um die Spieler zu umgehen über Kreisspiel oder durch 1-1-Gegensituationen sehr, sehr gut agieren können. Dann mit der Zeitstrafe gegen Nurosines hat, dann gab sie den ersten Much im Spiel, dann gab sie die zweite Zeitstrafe direkt noch hinterher, einmal aufgrund eines Wechselfehler, einmal aufgrund des Fouls und dann hat diese Zeit einfach die Kieler nutzen können, um dann in Führung zu gehen mit 2 Toren und haben sich dann entsprechend absetzen können bis zur Halbzeit mit 6 Treffern. Beim 19:13 dort gut agieren können, dann ab der Phase war es dann wirklich so entschieden. Dann haben sie in der zweiten Halbzeit sich nochmal gut absetzen können auf 25:15 und haben es dann so ein bisschen ausklingen lassen, haben dann durchgewechselt nochmal einfach, um allen Spielern ein bisschen Spielzeit zu bekommen. So hatten am Ende dann Niklas Eckberg und auch Nikolai Bilek mit 6 Treffern ihre besten Werfer waren, aber wie gesagt, die Spielzeit wurde hinten raus sehr, sehr verteilt, sodass dann auch nochmal Anni Wolf ins Tor kommen konnte. Anni Wolf am Ende mit 22 Minuten 2 Paranequote von 18%, Niklas Landin vorher mit 7 Paranequote von 31%, die Torhüter auf Seiten von Gummersbach hatten nicht viele Paraden, am Ende sind es so 5 Paraden, Lichter mit 3 und Pule mit 2, da war einfach zu sehr im Stich gelassen, teilweise von der Abwehr, da müsste aber trotzdem ein bisschen mehr Torhüterleistung kommen, die hatten ihren besten Werfer insgesamt mit Marvin Sommer und Moritz Preuß 6 Treffern bei 6 Versuchen, also dort keine Fehlwürfe sich erlaubt, also an ihnen lag es definitiv nicht, dass man dieses Spiel nicht hat gewinnen können, sondern an den anderen Mitspielern, die dann zu viele Fehler auch im Angriff gemacht haben. Und dann noch in der Abwehr nicht 100% sattelfest waren. So hat Nurosin zum Beispiel sich 6 Fehlwürfe erlaubt, ist dann auch zu viel, um in Kiel gewinnen zu können. Und deswegen Kiel hat das gut gemacht hinten raus. Und dann noch ein bisschen nachgelassen am Ende, aber trotzdem Gewinn am Ende verdient mit 1:25.
Und verdient hat auch die MT Melsungen gewonnen. 26:23 zu Hause gegen den Bergischen HC. 2. Sieg in Folge für die Melsunger. Ja, da geht's momentan ganz gut.
Genau, da geht es momentan ganz gut und für den Bergischen HC muss man sagen, gegen Melsungen, das schaffen sie im Moment einfach nicht zu gewinnen, haben bisher in ihrer Bundesliga-Historie noch nicht gegen Melsungen gewinnen können und das war auch diesmal wieder der Fall. Sie haben aber gut mitgehalten wieder, also man merkt wirklich, die Mannschaft kann mit jeder Mannschaft mithalten in der Bundesliga, führten schnell mit 4:2, aber dann haben sie so ein bisschen ja, haben sie ein bisschen abkochen lassen. Dann ging dann Melsung mit 6-4 in Front und kam dann noch zweimal nach ran. Es waren ausgeglichen in der ersten Halbzeit, aber dann waren dann, ja, dann Melsung kurz angezogen beim 13-10 mit der Halbzeitpause. Waren sie besser im Spiel drin und auch in der zweiten Halbzeit haben sie sehr gut zu Ende gespielt, haben sich dort immer wieder absetzen können auf 5 Treffer mit 15-10 nach, relativ zeitnah nach der Halbzeitpause und dann haben sie es verwalten können. Über große Teile dieser Phase sind dann zwar noch zu oft gescheitert am Torhüter auf Seiten der Bergischen HC. Dort hatte Christoph Rudek in der ersten Halbzeit 5 Paranequote von 27% und dann aber Bastian Rutschmann 10 Paranequote von 43%. Wirklich ganz, ganz stark. Da muss man einfach noch aus belgischer Sicht sagen, da muss eigentlich mehr draus werden, wenn man den besseren Torhüter hatte. Den Buja Simic ist auch mit 13 Paranequote von 37%, aber die 2 Paraden mehr hätte man vielleicht besser nutzen können, aber gerade offensiv haben sie es wirklich sehr, sehr schwer getan. Da lief fast viel über Christian Nippes, der mit 6 Treffern zweitbester Werfer war. Da war noch Arno Togunos schon etwas besser mit 7 Treffern, aber insgesamt kam aus dem Rückraum zu wenig. Da muss mehr passieren, um die Melsunger Mannschaft Probleme zu stellen. Das haben sie dann gut gespielt können, die Melsunger, die ihren besten Werfer Julius Kühn hatten, mit 9 Treffern, wieder ein ganz, ganz starkes Spiel dort gehabt. Und Melsung gewinnt das am Ende verdient, auch wenn es ein bisschen spannend raushitten wird, aber das hat sowohl Kühn als auch Marin Nomaric haben das dann sehr gut gemacht, haben sich kaum Fehler erlaubt. Maric mit 4 Treffern, Julius Kühn, wie gesagt, mit 9. Und die haben das Spiel dann für ihre Mannschaft entscheiden können in den sehr entscheidenden Phasen. Und das haben sie dann gut gemacht. Und Bergisch Gladbach zum ersten Mal jetzt nicht drankommen können. Aber wie gesagt, Melsung ist ein bisschen die Kryptonit, da können sie nicht gegen gewinnen.
Und Melsung steht auf Platz 8 in der Tabelle mit 6 Siegen, 4 Niederlagen. Der Bergische HC 7 Siege, 3 Niederlagen auf Platz 5. Also immer noch eine sehr, sehr starke Platzierung für den Bergischen HC, den man so weit oben selbst vor der Saison sicher nicht gesehen hätte. Ja, das war die Aufarbeitung des 10. Spieltags der Handball-Bundesliga hier bei uns auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow. Wir werden uns natürlich weiter um den Handballsport bemühen hier bei uns in der Sendung und ihr kriegt es als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Danke, Sebastian.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.